Rosa Luxemburg wird diesen Monat 150 Jahre alt und aus diesem Anlass sprechen wir heute mit Julia Killet. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, magst du vielleicht für die Hörerinnen erstmal ein paar Worte zu deiner Person sagen?
Ja, mein Name ist Julia Killet. Ich bin die Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bayern seit nunmehr 10 Jahren. Und damit es nicht zu langweilig wird, habe ich neben meiner Arbeit eine Dissertation geschrieben, und zwar über Rosa Luxemburg. Und darin habe ich mich mit der Rezeption Rosa Luxemburgs beschäftigt.
Genau, du meinst hier das Buch von dir mit dem Titel Fiktion und Wirklichkeit, die Darstellung Rosa Luxemburgs in der biografischen und literarischen Prosa, was ja letzten Sommer erschienen ist. Genau, da würden wir auch ganz gerne mit dir ein bisschen drüber reden wollen. Was hat dich denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also das war natürlich gerade ironisch gemeint. Die Arbeit, linke politische Bildung in Bayern zu veranstalten, ist alles andere als langweilig. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel zu tun. Aber trotzdem, ich habe... Als ich hier die Bildungsarbeit angefangen habe vor 10 Jahren, doch irgendwie gemerkt, dass mir die wissenschaftliche Arbeit fehlt, weil bei uns ist es so, also wir organisieren so 200 Projekte pro Jahr in ganz Bayern und meistens ist es so, dass wir da immer wieder ein Thema anreißen und dann kommt schon wieder das nächste Thema. Wir arbeiten ja auch mit linken KooperationspartnerInnen in ganz Bayern zusammen und deswegen ist die Themenvielfalt sehr, sehr groß und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich gerne wieder intensiver mit einem Thema beschäftigen wollte. Und Rosa Luxemburg hat mich schon immer fasziniert, also nicht nur, weil sie unsere Namenspatronin ist, sondern weil sie wirklich eine Sozialistin ist, die meiner Meinung nach heute immer noch was zu sagen hat. Und ja, da wollte ich mich dann mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Und habe dann einen Professor gefunden in Potsdam, nämlich den Professor Helmut Peitsch. Der hatte einen Text geschrieben über die Darstellung Rosa Luxemburgs in der Literatur. Also er ist auch Literaturwissenschaftler, so wie ich. Und da habe ich diesen Text gelesen und habe gedacht, das ist ja super spannend. Und bin dann in die Forschung eingestiegen.
Da komme ich auch mal direkt auf die Person zu sprechen, Rosa Luxemburg, und werfe einen Blick in dein Buch und würde gerne dieses eine Kapitel aufgreifen, ein Leben von Elsbieta Ettinger. Ettinger schreibt ja unter anderem, dass Rosa Luxemburgs späterer Lebensweg als sozialistische Revolutionärin bereits in ihren frühen Lebensjahren ausgeprägt war. Kannst du uns erzählen, woran Frau Ettinger das festmacht?
Ja, also... Da gibt es natürlich verschiedene Punkte. Also zum einen muss man mal sehen, das war eine sehr politische Zeit. Rosa Luxemburg ist in Polen aufgewachsen, zunächst in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Warschau in Zamość. Sie war Jüdin und besuchte dann, ist die Familie nachher nach Warschau umgesiedelt. Und da besuchte sie ein höheres Mädchengymnasium und sie war eine sehr, sehr gute Schülerin. Und zu dieser Zeit kam sie in den Kontakt mit Schriften von Marx. Und es war eine Aufbruchsstimmung. Sozialismus, sozialistische Gedanken, natürlich durch die Schriften von Marx und Engels vermittelt zu dieser Zeit, waren was Neues, waren was Modernes, damit wollte man sich beschäftigen. Und es gab Schülerzirkel. Und da hat Rosa Luxemburg offenbar mitgemacht. Also es gibt sehr, sehr wenige Quellen leider dazu, nur einige Erinnerungen. Und offenbar war es so, dass die Schülerinnen und Schüler sich eben mit sozialistischen Texten beschäftigt haben und dann in die Fabriken gegangen sind, Arbeiterinnen und Arbeiter besucht haben und ja, mit ihnen über Geschichte, über Politik und verschiedene Dinge diskutiert, beziehungsweise sie informiert haben.
Frau Ettinger schreibt auch, dass das Bild der weiblichen Rebellin ein integraler Bestandteil in Rosas Leben war. Was genau meint sie denn, wenn sie von weiblicher Rebellin schreibt? Kannst du da was dazu erzählen?
Ja, also Rosa Luxemburg hat schon sehr, sehr früh in der Schule rebellische Briefchen geschrieben. Also wo sie die aktuelle Politik mit bissigen Versen kritisiert hat, Da sind tatsächlich, solche Briefchen sind tatsächlich überliefert. Und sie war eine sehr, sehr gute Schülerin. Und eigentlich bekam die beste Schülerin, die das Abitur bestanden hat, eine Goldmedaille verliehen. Aber Rosa Luxemburg hat die Medaille nicht bekommen. Und Ettinger geht davon aus und auch manche andere Biografinnen und Biografen, dass das gewesen ist, weil Rosa Luxemburg doch ein sehr rebellischer Geist gewesen sei.
Gab es denn bestimmte historische Frauenbilder, die Rosa geprägt haben und welche waren das eigentlich?
Ach, das kann ich nicht so ganz genau sagen, weil dazu habe ich zu wenig geforscht. Also ich finde das sehr interessant, was Ettinger da herausgefunden hat. Also dass sie einfach gesagt hat, Rosa Luxemburg hatte eine Gehbehinderung. Also schon in Kindesjahren ist sie gehinkt. Und dann war sie Jüdin, deswegen war sie auch eine Außenseiterin. Und dann war sie natürlich auch als Frau, gut, sie war auf einem Mädchengymnasium, aber sie hatte ja noch viele Brüder. Also diese drei Identitäten praktisch, sagte Ettinger, hätten sie zu einer Außenseiterin gemacht und hätten sie letztendlich dann auch kämpfen lassen für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ich finde das eine sehr interessante These. Und aber welche Vorbilder? Ja, da findet man einiges auch in der Literatur, zum Beispiel Jeanne d'Arc sei ein Vorbild gewesen, aber ich weiß das nicht so ganz genau. Rosa Luxemburg war sehr sparsam mit Informationen über ihr persönliches Leben oder ihre Herkunft. Also da ist sehr, sehr wenig bekannt. Und das, was bekannt ist, kann auch sein, dass sie das selber genutzt hat, um sich selber ein bisschen berühmt zu machen oder interessanter zu machen. Und da sind dann einige Mythen, das kann man nicht genau rekonstruieren. Also zum Beispiel diese Geschichte, dass sie auf einem Holzwagen unter Stroh bedeckt und versteckt über die Grenze gefahren ist, um in der Schweiz studieren zu können. Das ist ein Mythos, das ist nicht genau belegt, man weiß das nicht. Vielleicht ist sie auch einfach nach Zürich gereist zum Studieren. Genau, und das kann natürlich sein. Sie war sehr, sehr bekannt, sie war sehr berühmt und durch solche Mythen hat man seine eigene Biografie ja vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender gemacht.
Ja, sind ja auch einfach schöne Bilder, ne, mit denen da so gearbeitet werden kann.
Ja.
Ich habe noch eine provokative Frage. Würdest du Rosa Luxemburg als eine Feministin bezeichnen?
Da wird man sehr, sehr häufig nachgefragt. Und es gibt auch so Bücher, so Sammlungen, Feministinnen, bedeutende Feministinnen oder bedeutende Frauenkämpferinnen oder so, da wird sie dann immer mit aufgeführt. Rosa Luxemburg war keine Feministin in dem Sinne. Sie hat sich selber nicht als Feministin bezeichnet. Aber ich denke, und das hat Katja Kipping auch mal ganz toll gesagt, hat sie für den Feminismus doch mehr getan als so manche andere, die sich dieses Label Feminismus angeheftet hat. Denn sie war eine Frau in einer männerdominierten Gesellschaft und in einer männerdominierten Bewegung auch. Ja? Also sie hat ja viele Jahre das Internationale Sozialistische Büro mitgeleitet und da gibt es wunderbare Bilder, da steht Rosa Luxemburg und umsingelt von den Herren internationale Sozialisten und da kann man sehr schön sehen, also sie war eine Einzelkämpferin als Frau. Natürlich hatte sie auch einige Mitstreiterinnen, aber meist war sie auf der großen Bühne als auch eine solche Berühmtheit, war sie als Frau alleine. Und sie wollte sich auch nicht, da hat sie sich mit Händen und Füßen gesträubt und gewehrt, sie wollte auf gar keinen Fall sich auf die Frauenfrage reduzieren lassen. Sie hatte die Weltrevolution im Auge. Sie hat gesagt, erstmal muss die gesamte Gesellschaft befreit werden, dann wird auch die Situation der Frau wird sich dann automatisch auch verbessern. Aber sie hatte eine allerbeste Freundin und das war die Clara Zetkin. Und da wissen wir alle, Clara Zetkin war Frauenrechtlerin, proletarische Vorkämpferin für den Feminismus. Und Rosa und Clara Zetkin verbindet eine tiefe Freundschaft und die beiden waren immer zusammen, haben sich viele, viele Briefe geschrieben und Rosa hat natürlich die Arbeit von Clara Zetkin auch unterstützt. Also wenn Clara gesagt hat, schreib mal bitte was für die Gleichheit, dann hat Rosa direkt zum Stift gegriffen und hat was geschrieben. Auch wenn Clara gefragt hat, könntest du mal bitte hier auf unserem Kongress sprechen, dann ist Rosa natürlich auch direkt gekommen.
Ja, da würde ich dir, glaube ich, auch zustimmen, dass Rosa Luxemburg wahrscheinlich einfach ein bisschen zu sehr Marxistin war, um jetzt den Kampf für Frauenrechte getrennt vom Kampf für die sozialistische Revolution zu sehen. Und das bringt mich jetzt ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Also so, wenn man sich ihr Werk anguckt, dann ist ja neben der Kritik des Reformismus und der Kapitalismustheorie ja vor allem auch die Untersuchung der Bedingungen für die Revolution ein großer Teil. Und trotzdem war sie schon in der Zweiten Internationale zum Beispiel in Opposition zu so anderen Politpromis wie zum Beispiel Lenin. Und das ist dann später in der Sowjetunion dann in der Bildung des Kampfbegriffes des Luxemburgismus gegipfelt. Wie kam es dazu, deiner Meinung nach?
Ah, das ist natürlich jetzt ein Riesensprung vom Feminismus zu Lenin. Ja, wie kam es dazu? Also da war Rosa Luxemburg schon tot. Das war nach ihrem Leben, als das eigentlich losging, als man anfing, sie zu diffamieren, sag ich mal, oder ihr Werk zu diffamieren oder ihr Denken zu diffamieren. 1922, da war Rosa Luxemburg schon 3 Jahre tot, erschien ihre Schrift, die sie geschrieben hatte 1917, zur russischen Revolution. Zu diesem Zeitpunkt 1917 saß Rosa Luxemburg im Gefängnis. Sie war ja in sogenannte Schutzhaft genommen worden während des Ersten Weltkrieges. Sie war ja natürlich Friedensaktivistin und Antimilitaristin. Sie wurde weggesperrt fast die gesamte Zeit des Ersten Weltkrieges. Und sie saß also im Gefängnis und es war das Ereignis der russischen Revolution. Und Rosa Luxemburg hat das Ereignis natürlich gefeiert und begrüßt und bejubelt. Aber sie hat es auch kritisiert und das war eigentlich auch eine gängige Linie. Also wenn Rosa Luxemburg mit Lenin zu tun hatte, die beiden haben nicht immer die gleiche Meinung vertreten, aber sie haben sich geschätzt gegenseitig, aber sie hatten durchaus unterschiedliche Meinungen. Und Rosa Luxemburg schrieb dann eben in ihrer Schrift zur russischen Revolution, die russische Revolution ist großartig, aber ich verachte oder wir verachten den politischen Terror mit politischem Terror, also dass die Feinde weggesperrt werden oder sogar umgebracht werden. Damit kann keine sozialistische Gesellschaft aufgebaut werden. Und sie kritisierte, dass demokratische Strukturen fehlten. Und damit meinte sie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Organisations- und Versammlungsfreiheit. Ohne diese politischen und sozialen Freiheiten könnte eine sozialistische Gesellschaft nicht aufgebaut werden, ihrer Meinung nach. So, das schrieb sie also, diese Schrift erschien nicht mehr, 1919 ist sie ja bestialisch ermordet worden. Und dann war es so, dass Paul Levy war mal ihr Anwalt gewesen und außerdem hatte sie eine heftige Liebesaffäre mit ihm. Und er war KPD-Mitglied und er veröffentlichte jetzt 1922 die Schrift zur russischen Revolution. Vorher war er aus der KPD ausgeschlossen worden, das wäre jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall veröffentlichte er diese Schrift 1922 und Lenin sah daraufhin seine Revolution angegriffen und antwortete darauf mit einer Notiz, wo er schrieb, Rosa Luxemburg ist ein Adler, Rosa Luxemburg ist eine bedeutende Vertreterin der Arbeiterbewegung, aber sie irrte in so vielen verschiedenen Punkten in ihrem Werk. Sie irrte und dann zählt er 5 verschiedene Fehler in ihrem Werk auf. Und diese Notiz, die Lenin da geschrieben hat, die wurde jetzt von der Komintern und von der KPD und von allen kommunistischen Parteien hergenommen und daraus wurde der Begriff des Luxemburgismus konstruiert. Dieser Begriff war negativ besetzt und wurde in direkter Abgrenzung zum Leninismus verstanden. Alles, was von Lenin abwich oder in allen Punkten, wo Rosa Luxemburg von Lenin abwich, war das Luxemburgismus. Man durfte sich von da an nicht mehr mit ihrem Werk auseinandersetzen. Das war fehlerhaft, das war schädlich für die Arbeiterbewegung. Und das gipfelte dann natürlich, nachdem Lenin gestorben war. Stalin hat den Luxemburgismus fortgesetzt. Die KPD-Abgeordnete Ruth Fischer hat Rosa Luxemburg und ihr Werk sogar mit einem Syphilis-Bacillus verglichen. Also das wurde richtig böse. Und diese ganze Geschichte des Luxemburgismus, da, ich sage das natürlich jetzt auch alles sehr, sehr kurz, in meiner Dissertation habe ich dann ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, dieser Vorwurf des Luxemburgismus, der zog sich durch die gesamte DDR eigentlich bis in die 1990er Jahre hinein. Der wurde in der Sowjetunion fortgesetzt, aber auch in westdeutschen K-Gruppen war der vorherrschend. Mit Rosa Luxemburg sollte man sich besser nicht beschäftigen. Die hatte zu viele Fehler in ihrem Werk. Und jetzt sagen die Leute, ja, aber in der DDR, da war doch überall Rosa Luxemburg auf Briefmarken und auf Fahnen. Ja, das ist richtig. Sie wurde als Ikone weiterhin verwendet, aber ihre Person wurde praktisch von ihrem Werk getrennt. Also erst 1974 ist die Schrift zur russischen Revolution in der DDR erschienen, mit großem Engagement von Annelies Laschica und Günter Ratschun, die gesammelten Werke und Briefe herausgegeben haben, die da sehr kämpfen mussten. Und in Moskau ist die Schrift zur russischen Revolution tatsächlich erst 1990 erschienen. Also jetzt haben wir die ganze Zeit über die DDR gesprochen. Wie war es denn im Westen mit Rosa Luxemburg? Weil da hatte man auch ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu Rosa Luxemburg, also politisch betrachtet. Da muss man auch dazu sagen, das war immer der Schwerpunkt der politischen Regierungen, die Rosa Luxemburg so stigmatisiert haben. In Biografien und Leute, die sich wirklich intensiv mit Rosa Luxemburg auseinandergesetzt haben, da sind ganz andere Bilder zu sehen.
Wie war denn das Verhältnis zu Rosa Luxemburg im Westen?
Also in der BRD war es natürlich genau das Gegenteil. Und zwar durfte man sich gar nicht mit Rosa Luxemburg auseinandersetzen, sie bitte auch nicht abbilden, weil Rosa Luxemburg galt als die blutige Rosa, die Deutschland ins Verderben stürzen wollte, vor dem Vorbild mit einer bolschewistischen Revolution ins Verderben stürzen wollte. Mit der sollte man sich nicht auseinandersetzen. Die Bundesrepublik Deutschland, die blutige Rosa. So, das wurde sehr, sehr deutlich, wie Rosa Luxemburg zu diesem Zeitpunkt in der BRD gesehen wurde, als 1974 eine Briefmarke erschien. Da gab es so eine Briefmarkensatz mit bedeutenden deutschen Frauen und da war auch eine Marke, wo das Porträt von Rosa Luxemburg zu sehen war. Und es gab einen wahnsinnigen Aufschrei in der Gesellschaft, muss man sich mal vorstellen, 1974. Die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden lehnte Briefe ab, wo diese Briefmarke mit Rosa Luxemburg abgebildet war. Es gab 200 Protestbriefe, die an den damaligen Bundespostminister gingen, Horst Ehmke, der war von der SPD, 200 Protestbriefe. Es gab so viele Leserbriefe, wo die Leute geschrieben haben, wir wollen diese Briefmarke nicht mit diesem roten Flinten-Vibe und der blutigen Rosa, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ein Leser schrieb sogar in der Zeitung, dagegen ist Ulrike Meinhof geradezu ein harmloses Schäfchen. Genau, also so wurde Rosa Luxemburg politisch, gesellschaftlich in der BRD stigmatisiert und ich glaube, ja, also wann legte sich das, also wenn man sich das genauer anschaut, wann legte sich das vielleicht so 2010, da erschien beim ZDF eine Dokumentationsreihe, die hieß Die Deutschen und da wurde Rosa Luxemburg eine Dokumentation gewidmet. obwohl sie ja gar keine Deutsche war, aber das nur mal so ganz nebenbei. Sie bekam also dort eine Doku und da ging kein Aufschrei mehr durch die Gesellschaft. Da war sie praktisch angekommen und ich denke, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung sie als Namenspatronin gewählt hat, aber wenn man mal schaut, also damit habe ich mich ja hauptsächlich in meiner Dissertation beschäftigt, die ganzen Biografien, die über sie erschienen sind. Also es gibt mehr als 40 Biografien über Rosa Luxemburg und jetzt gerade zum 150. Geburtstag sind noch mal einige dazugekommen, die orientieren sich nicht an diesen politischen Stigmatisierungen. Die haben eigene Bilder gestaltet. Und das habe ich halt praktisch auch herausgearbeitet, ja.
Dann würde ich mal noch zu dem fast schon unerfreulichen Abschluss kommen. Vom 15. auf den 16. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg ja von konterrevolutionären Freikorps ermordet, die auch in Verbindung mit rechten Teilen der SPD standen. Was kannst du uns da noch zu den Hintergründen sagen?
Kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe, weil das ist wirklich ein sehr trauriges, aber auch sehr, also für mich regt dieses Thema unfassbar auf, weil man muss sich ja einfach mal anschauen, die Brutalität. Rosa Luxemburg wurde so brutal ermordet und zwar von 6 ranghohen Marineoffizieren, die gerade aus dem Ersten Weltkrieg wiedergekommen sind. Und eigentlich kann man sagen, dass sie dreifach ermordet wurde. Sie wurde erst erschlagen mit einem Gewehrkolben, dann erschossen direkt in die linke Schläfe aus nächster Nähe und dann noch ertränkt im Landwehrkanal in Berlin. Da lag dann ihre Leiche. 4 Monate, erst im Mai hat man sie da rausgefischt und ich glaube, diese Brutalität der Ermordung spiegelt den wahnsinnigen Hass auf Rosa Luxemburg wider, weil sie eben wie keine andere für Antimilitarismus, Internationalismus und Sozialismus kämpfte und darum musste sie auch sterben. Weil sie hat ja wahnsinnige Reden gehalten. Sie konnte innerhalb von Sekunden Massen in ihren Bann ziehen. Und ja, da fürchtete man sich natürlich. Die große Sozialistin zieht Massen in ihrem Bann, die darf nicht mehr leben. Und mir ist halt beim Forschen etwas aufgefallen. Und zwar bin ich da ständig über Geldbeträge gestolpert, als ich mich damit beschäftigt habe mit der Ermordung. Verraten wurde das Versteck von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von einer sogenannten Bürgerwehr. Die haben für den Verrat 13.000 Mark bekommen. Das war sehr, sehr viel Geld zu dieser Zeit. Und als Rosa Luxemburg dann im Hotel Eden mit dem Gewehrkolben niedergeschlagen wurde, das war der arbeitslose Dreher Otto Runge, der hat dafür 100 Mark bekommen. Und ich habe mir so gedacht, woher kam eigentlich das Geld? Und habe dann angefangen zu forschen und bin dann auf ein ganz fürchterliches Thema gestürzt. Und zwar gab es einen sogenannten Anti-Bolschewisten-Fonds. Da waren über 50 Vertreter der Elite der deutschen Wirtschaft, die insgesamt 500 Millionen Mark zusammengetragen haben, um die Novemberrevolution niederzuschlagen. Und mit dabei waren Firmen, die wir noch heute kennen, wie zum Beispiel AEG, Siemens oder auch die Borsig-Werke, also jeweils die Chefs und die höchsten Vertreter, die da das Geld gespendet haben. Und ich finde, das ist ein Skandal. Und das ist wirklich sehr wenig aufgearbeitet bisher. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da Forscherinnen und Forscher sich mal an genau dieses Thema, den Antibolschewistenfonds, die Antibolschewistische Liga, so nannte sich diese Vereinigung dort, wenn das mal wirklich erforscht würde, weil das wird allerhöchste Zeit. Und mit diesem Geld, mit diesen 500 Millionen Mark, wurden viele Arbeiterinnen und Arbeiter umgebracht, die für die sozialistische Revolution kämpften. Mit dem Geld wurden aber auch andere Revolutionäre, wie zum Beispiel Kurt Eisner aus Bayern, der ja hier den Weg für die sozialistische Räterepublik geebnet hatte, oder auch Leo Jogiches, der langjährige Partner von Rosa Luxemburg, ermordet. Und die Soldaten übrigens, die von diesem Geld profitierten, die spielten natürlich alle nachher wichtige Rollen im Nationalsozialismus. Und das ist ein sehr trauriges Thema. Das müsste unbedingt aufgearbeitet werden.
Ich weiß jetzt gar nicht, das ist schon ein ganz schöner Brocken und das muss man erst mal sacken lassen. Ich wusste das selber auch noch nicht, was du jetzt erzählt hast. Auch nicht diese Brutalität und die damit einherging und es schockiert auf jeden Fall. Und du hast recht, das muss aufgearbeitet werden. Und vielleicht schafft man das ja auch jetzt, wo sie 150 Jahre alt wird, da vielleicht mal ranzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe zum Schluss noch eine Frage und zwar möchte ich gerne wissen, wir sind ja jetzt 2021, wir haben dieses Jahr ein Superwahljahr und was sollten sich denn heutige Parteien in Anbetracht der Krise, in der wir uns politisch wie auch gesellschaftlich befinden, von Rosa Luxemburg abschauen?
Also in erster Linie natürlich mal ihr Friedensengagement. Rosa Luxemburg hat ihr Leben lang für den Frieden gekämpft. Das ist ein zentrales Thema linker Politik. Die Linke ist nach wie vor die einzige Partei, die sich Friedenspartei nennen darf. Das finde ich ist schon mal eins der wichtigsten Themen. Und dann natürlich die weltweite Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und dafür ist Rosa Luxemburg natürlich bekannt. Ich meine, ihr Leben war geprägt für einen ständigen Kampf gegen den Kapitalismus. Sie war Antikapitalistin, sie wollte den Kapitalismus überwinden. Sie deckte Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen auf und daran sollten wir uns vielleicht alle orientieren und tatsächlich mit ihren Forderungen eine sozialistische Gesellschaft mit Freiheiten aufzubauen, wird sie auf der ganzen Welt als eine sozialistische Alternative rezipiert. Also ich war jetzt auf sehr vielen internationalen Konferenzen und da sind Leute aus China, aus Lateinamerika, viele aus den USA, aus Kanada, aus Osteuropa, die Rosa Luxemburg erforschen und ihr Werk erforschen und schauen, inwiefern was können wir heute noch davon lernen? Was können wir heute davon vielleicht noch umsetzen? Und sie ist nach wie vor aktuell, sonst würde nicht die ganze Welt über ihr Werk forschen.